Ja, heute möchten wir uns mit der zentralen Frage beschäftigen und uns die persönlich stellen: Woran glaubst du? Hat sich jemand hier in diesem Raum noch nie diese Frage gestellt? Es geht kein Finger hoch. Ich glaube, das ist eine Frage, an der wir niemals vorbeikommen in unserem Leben. Wir werden immer damit konfrontiert. Und ich möchte in diese Geschichte quer einsteigen, in Apostelgeschichte 16 von Vers 23 bis 24. Da heißt es: Und nachdem sie ihnen viele Schläge gegeben hatten, warfen sie sie ins Gefängnis und geboten dem Kerkermeister, sie sicher zu verwahren. Dieser warf sie auf solchen Befehl hin ins innere Gefängnis und schloss ihre Füße in den Stock. Manchmal ist der Glaube an Gott komisch, oder? Wenn wir zurückdenken an das Video, da ging es doch darum, dass Paulus und Silas unterwegs waren und sie begegneten dieser Magd. Diese Magd hatte einen Wahrsagergeist. Die konnten sagen, das, was du vielleicht übermorgen erlebst oder in einem Jahr, was du bekommen wirst oder verlieren wirst. Es war ein sehr lukratives Geschäft. Menschen haben von diesem Wahrsagergeist, von dieser Frau gelebt. Es war ein gutes Geschäft. Es war ein Business. Und diese Männer haben eigentlich den Auftrag Gottes vollbracht. Sie waren im Auftrag Gottes unterwegs. Sie begegneten dieser Frau und sie wurden vor dieser Frage gestellt: Möchtet ihr auch vielleicht in eure Zukunft blicken? Doch diese haben sich dagegen entschieden und haben etwas angezettelt. Und sie haben diese Frau von diesem Wahrsagegeist befreit. Diese Frau war nicht mehr in der Lage, mit diesem Geist Dinge vorherzusagen. Stattdessen kommt jetzt alles anders. Eigentlich hatten Paulus und Silas doch einen guten Tag erlebt. Sie haben dieser Frau geholfen. Sie haben diese Frau befreit von diesem Wahrsagegeist, aber auch ein Plagegeist. Und jetzt hätten sie doch eigentlich diesen Tag ausklingen lassen können und es genießen. Es feiern, dass Gott das einfach wieder so wunderbar gewirkt hat durch sie. Stattdessen kommt es anders. Und genau so, wie es in ihrem Leben anders kommt, kommt es auch bei uns. Manchmal haben wir gewisse Vorstellungen von unserem Leben, von dem Ablauf gewisser Dinge, und dann werden wir unweigerlich vor dieser Frage gestellt: Woran glaube ich? Und anhand dieser Geschichte möchte ich uns mit hineinnehmen, damit wir verstehen, worauf es ankommt, wenn wir unter Druck geraten. In dieser Geschichte gab es einige Personengruppen. Es war einmal die Händler, es war das Volk, es war die Magd, es waren die Hauptleute, es waren die Gefangenen, der Kerkermeister später und es waren Paulus und Silas. Und ganz wichtig, Jesus. Jesus war nicht dabei, aber er war der Grund dieser Geschichte. Jesus war der Grund, warum Paulus und Silas überhaupt in die Stadt gegangen sind. Jesus war der Grund, warum diese Frau überhaupt befreit werden konnte. Und Jesus war nachhinein auch der zentrale Mittelpunkt bei dem Kerkermeister. Ich möchte uns auf einige Elemente hinweisen, die ein Glauben hat. Du kannst nicht einfach glauben. Glaube hat immer etwas mit einem Objekt zu tun. Wenn ich glaube, dass es Gott nicht gibt und sage, es gibt die Evolutionstheorie, ist mein Objekt ein Atom, aus dem alles entstanden ist. Ich glaube an den Knall, an dieser Explosion und aus diesem etwas entstanden ist. Aber heute möchten wir um ein anderes Objekt sprechen, nämlich es ist lebendig. Es ist gestorben, es ist auferstanden. Es ist Jesus Christus. Für Christen ist dieses Objekt nicht irgendjemand und irgendetwas, es ist Jesus Christus. Biblischer Glaube beinhaltet auch noch einige Dinge. Wenn ich glaube, darf ich Jesus vertrauen. Wenn ich glaube, darf ich zuversichtlich sein. Wenn ich glaube, darf ich überzeugt sein, dass Jesus gelebt hat, dass er auferstanden ist und dass er seine Verheißung, die der uns gegeben hat, auch eintreffen wird. Ich darf mich auch auf Jesus verlassen können. Glauben ist das Gegenteil von Zweifeln. Vielleicht stehst du heute vor dieser Weggabelung, wo du mit dem Glauben konfrontiert wirst und genauso wie auch damals diese Frau, diese Menschen, die Hauptleute, all die, die von dieser Geschichte mitbekamen, wurden konfrontiert mit Gottes Heilsplan, mit der Geschichte von Paulus und Silas, was sie vermitteln wollten. Sie kamen vor dieser Weggabelung, glaube ich, diesem Paulus, diesem Silas, diesem Jesus, der diese Magd befreit hat, oder zweifle ich daran? Menschen sagen oft, dass wenn du glaubst, bist du naiv und leicht verführbar. Stimmt das? Zum Teil haben sie recht. Wenn wir nicht an gewissen Elementen oder an gewissen Objekten festhalten, wenn wir nicht an Jesus Christus festhalten, an seinem Wort, an seinem Inhalt, dann sind wir leicht verführbar, dann sind wir naiv. Aber wir dürfen wissen, dass wenn wir uns an dem lebendigen Jesus festhalten, dann sind wir weder naiv noch leicht verführbar. Denn Jesus Christus ist wahrhaftig auferstanden, er lebt und weil er lebt, dürfen auch wir leben. Du stehst vor einer Aufgabe und musst sie lösen. Du bekommst den Auftrag, jemanden dafür zu beauftragen und musst es nicht selbst machen. Du schaust um dich herum und denkst, okay, wer kann das machen? Wer ist dafür geeignet? Wer hat gewisse Fähigkeiten? Sprichst einige Leute an und sagst, okay, ich entscheide mich für diesen Mann oder diese Frau. Und du glaubst, dass er es schaffen kann. Das erste Element, woran du dich klammerst, ist die Person. Du klammerst dich an die Person und sagst, diese Person, glaube ich, schafft es. Wer wurde schon mal enttäuscht? Danke. Ihr wurdet alle schon mal enttäuscht und jetzt sollen wir uns an ein ähnliches Element klammern, Jesus? Der Unterschied zwischen Jesus und wir Menschen sind, dass wir Fehler machen. Dass wir dazu neigen, in gewissen Situationen unseren Vorteil zu verschaffen und enttäuschen einander. Der Unterschied zwischen dem Menschen und Jesus ist, dass er uns niemals enttäuscht. Und dass Jesus uns befähigt in den Situationen, für die Sache zu sorgen. Er rüstet uns aus. Er befähigt uns, genauso wie auch Paulus und Silas befähigt worden sind. Paulus und Silas hätten allen Grund zu jammern, zu klagen, den Weg zu hinterfragen. Im Video ist das auch leicht rausgekommen, wo Paulus diesen Silas auffordert, Silas, lass uns Gott loben. Vielleicht ging es dir heute Morgen noch so, wo wir gesagt haben, lasst uns unserem Gott loben. Ich weiß nicht, in welcher Gemütszustimmung du heute bist. Hast du heute vielleicht was Schlechtes erlebt? Hast dich gerade mit deinem Partner gestritten oder mit deinem Sohn, mit deiner Tochter oder die Tage davor? Vielleicht war dir nicht heute danach, Gott zu loben, obwohl Jonas ein gutes Thema angeführt hat. Es gab eigentlich allen Grund zu loben. Paulus und Silas hatten eine gewisse Zeit. Eine Zeit der Entscheidung, wo sie sich entschieden haben, Gott zu loben. Und das ist menschlich gesehen verrückt. Sie waren im Auftrag Gottes. Der, der eigentlich für diese Miserie zuständig war, dass sie die Peitschenhiebe bekommen haben, dass sie jetzt in dem Knast gesessen haben. Sie hatten kein Bett, sie lagen im Stock wie Schwerverbrecher. Ihre Hände, ihre Füße waren in einem Stock. Hat jemand schon mal von euch im Stock gesessen? Ja, okay. Auf einer Freizeit wahrscheinlich, ne? Würdest du gern so die Nacht übernachten? Nee. Gut. Und genauso ging es Paulus und Silas. Sie hingen in diesem Stock und entschieden sich, den zu loben, für den sie unterwegs waren. Vers 25 und 26 geht es weiter. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Gesang, und die Gefangenen hörten ihnen zu. Da entstand plötzlich ein großes Erdbeben, sodass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden, und sogleich öffneten sich alle Türen und die Fesseln aller wurden gelöst. Wow, all die Gefangenen, sogar die, die nichts damit zu tun hatten, wurden befreit. Die Fesseln wurden gelöst. Sie wurden nicht aus der Mauer gelöst, weil sonst hätten die ja gar keine Chance gehabt, abzuhauen, oder? Wenn hier einer vorbeiläuft mit Fesseln, den würdet ihr hören und den würde eine Schnecke einholen. Die Gefangenen hatten die Option bekommen, abzuhauen, die Freiheit zu ergreifen, in die Flucht zu stürzen. Der Jesus, auf den Paulus und Silas ihr Vertrauen setzten, hatte die Situation unter Kontrolle. Es entstand kein Chaos. Es ging alles weiter nach Plan und sie vertrauten. Vers 27 und 28, da erwachte der Kerkermeister aus dem Schlaf, und als er die Türen des Gefängnisses geöffnet sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten, weil er meinte, die Gefangenen seien entflohen. Aber Paulus rief mit lauter Stimme und sprach: Tu dir kein Leid an, denn wir sind alle hier. Der Kerkermeister wusste genau, sein Leben war ruiniert. Es war damals das Normalste, wenn du es versemmelt hast, wenn du nicht aufgepasst hast auf deine Gefangenen und sie die Flucht ergreifen konnten, warst du derjenige, der mit deinem Leben bezahlen musste. Und das wusste dieser Kerkermeister hier. Er wusste, mein Leben ist ein Haufen. Mein Leben ist zu Ende. Sein Schlaf wurde ihm zum Verhängnis. Aber Gott nutzte diese Situation. Gott schenkte diesem Kerkermeister Gnade und stellte ihn vor die Wahl. Alle Gefangenen sind hier. Glaubst du? Der Kerkermeister hätte auch die Gefangenen einfach wieder in ihre Zellen bringen können und der Tag wäre gelaufen. All das wäre umsonst. Glaube muss einen Inhalt haben. Welchen Inhalt hast du, wenn du glaubst? Wenn du an die Evolutionstheorie glaubst, was ist dein Inhalt? Und auf den Inhalt kommt es auch bei uns an. Wenn wir an Jesus Christus glauben, kommt es darauf an, was ist der Inhalt meines Glaubens? Vers 29 und 30, da heißt es, der Kerkermeister forderte ein Licht und sprang dort hinein. Er fiel zitternd vor Paulus und Silas nieder und er führte sie heraus und sprach, ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Der Kerkermeister erkannte, dass er ein Sünder war. Er fürchtete, sich in seinen Sünden Gott zu begegnen. Der Kerkermeister hatte das präsent vor Augen. Eigentlich war es ein toter Mann. Er hat den Tod verdient und er wusste, wenn ich sterbe, komme ich vor diesen Gott, von dem Paulus und Silas gesungen haben, von dem sie gelobt haben. Und er wurde überführt von seiner Sünde. Er erkannte es, ich bin Sünder. Ich weiß nicht, ob du eine Bekehrung schon mal erlebt hast. Vielleicht hast du sie auch schon mal gemacht und hast gemerkt, es war nutzlos irgendwie. Die Bekehrung ohne eine Sündenerkenntnis, ohne dass ich erkenne, ich bin sündig, ich habe nichts vor Gott vorzuweisen, ich bin nicht gerecht, ich kann diesem heiligen und gerechten Gott nicht begegnen, ist es alles nutzlos. Meine Bekehrung kommt daraus, dass ich erkenne, wer ich vor Gott bin. Ich bin ein Scherbenhaufen, ich bin ein Wrack. Ich erkenne diesen Unfall, den wir in der Anbetungszeit hatten. Johannes 14,6, da geht es darum, da macht Jesus die Aussage, die sechste Ich-Bin-Aussage. Da spricht er, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus, als er hier noch Zeugnis ablegte, konnten sich die Menschen für oder gegen ihn entscheiden. Das, was wir im Johannesevangelium gelesen haben, das war noch zu Zeiten Jesu, wo Jesus hier gelebt hat. Da hat er die sieben Ich-Bin-Aussagen im Johannesevangelium gemacht und Menschen hatten immer wieder die Möglichkeit, sich für diesen Jesus zu entscheiden, für den Messias, der vorhergesagt worden ist, oder dagegen. Und der Kerkermeister hier in dieser Geschichte bekam genau hier das Wort des Herrn. Du bekommst heute das Wort des Herrn. Glaubst du? Es wird hier nicht genau beschrieben, was Paulus und Silas dem Kerkermeister alles dort sagten. Aber es war das Evangelium. Was wir ganz kurz zusammengefasst haben, in 1. Korinther 15, das können wir nachlesen, 1. Korinther 15 von Vers 3 bis 4. Denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften, und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften. Und dann reite auf in diesem Kapitel, wem Jesus alles begegnet ist. Er ist vielen Menschen begegnet. Er sagt, Paulus sagte, auch Jesus ist mir persönlich begegnet. Es ist wichtig, dass wenn wir mal einen Kerkermeister vielleicht vor uns haben, der überführt worden ist von Sünde, wissen, dass sie Sünder sind. Und nach dieser Überführung Sünde, Buße tun. Es ist wichtig, dass wir Menschen nicht einfach irgendwie zu Jesus führen. Sie müssen es verstehen. Sie müssen es begreifen. Sie müssen überführt werden von dem Herrn und erkennen, ich bin Sünder. Der Glaube hat eine Grundlage. Der Glaube soll ein Objekt haben, das Jesus heißt. Der Glaube soll ein Inhalt haben, das ist das Evangelium. Und das Evangelium kommt aus einer Grundlage, das ist das Wort Gottes. Das lesen wir in 1. Thessalonicher 2,13. Darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in der Wahrheit ist, als Gottes Wort, das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid. Die Thessalonicher nahmen das Wort, als es zu ihnen kam, als das lebendige Wort Gottes auf. Der Kerkermeister hatte erkannt, das ist das Wort Gottes. Das Evangelium ist nicht irgendeine Blase, irgendeine Wohlfühloase, die von Paulus und Silas berichtet wird. Er hat anerkannt, das Evangelium stammt aus dem lebendigen Wort Gottes. Weiter heißt es in Apostelgeschichte 16, 32 und 34, und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Haus waren, und er nahm sie zu sich in jener Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen, und er ließ sich auf der Stelle taufen, er und all die Seinen. Und er führte sie in sein Haus, setzte ihnen ein Mahl vor und freute sich, dass er mit seinem ganzen Haus an Gott gläubig geworden war. Wohl dem, der sagen kann, dass alles, was in der Bibel steht, Gottes Wort ist. Wohl dem, der glaubt, dass das, was darin geschrieben ist, wahr ist. Dass die Bibel heute immer noch lebendig ist. Dass Gottes Geist immer noch in uns wirkt und zu uns spricht. Es wäre alles nutzlos, wenn wir Jesus als Objekt in unserem Glauben hätten. Wenn wir den Inhalt, das Evangelium für uns, in uns tragen würden. Wenn wir die Grundlage als das Wort Gottes nehmen würden, wenn dort keine Tat entstehen würde. Glaube handelt, das ist der Grundsatz. Der Kerkermeister nahm das Wort an und fing an zu handeln. Er wusch in jener Nacht ihre Striemen. Er führte sie in sein Haus, setzte ein Mahl vor und freute sich, dass er mit seinem ganzen Haus an Gott gläubig geworden ist. Die letzte Bibelstelle finden wir in Hebräer 11, Vers 6. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. An welches Objekt glaubst du? Glaubst du wirklich an Jesus? Oder klammerst du dich an irgendwelche Professoren und Wissenschaftler? Berufst dich auf sie? Welcher Inhalt ist in dir? Ist der Inhalt das Evangelium? Oder ist vielleicht dein Inhalt, ich muss gute Werke tun, ich muss gesetzlich leben, ich muss rechtschaffend leben? Nimmst du als Grundlage Gottes Wort oder vielleicht die Bücher von Nietzsche oder von sonst irgendeinem, der beweisen will, dass es Gott nicht gibt? Wie handelst du? Was haben Menschen davon, dass du an Jesus glaubst? Was haben Menschen davon, dass wir diesen Inhalt, das Evangelium in uns tragen? Das musste ich mir persönlich diese Frage stellen. Haben Menschen was davon, dass ich Jesus kenne? Haben Menschen davon was, dass ich das Evangelium weiß? Haben Menschen etwas davon, dass meine Grundlage diese Bibel, das Wort Gottes ist? Ist mein Glaube wirklich durch Handeln geprägt? Oder habe ich immer wieder Phasen, neige ich dazu, keine Handlung zu tun? Diese Fragen wünsche ich mir, dass wir uns sie stellen. Denn es ist wichtig, darüber nachzudenken. Diese Botschaft heute im Gottesdienst ist von Anfang an bis Ende durchgegangen. Ich wusste nicht, was Jonas bringen wird. Ich wusste nicht, dass heute das Abendmahl ist. Doch diese Botschaft hast du heute bekommen. Jesus stand damals vor den Menschen und sagte, ich bin der Messias. Ich bin der Befreier. Ich bin dein Erlöser. Paulus und Silas sprachen davon. Heute redet das Wort zu uns, zu dir persönlich. Was machst du mit diesem Wort, mit dieser Botschaft? Trittst du das Evangelium mit Füßen, dann wirst du Gott als deinen Richter begegnen. Nimmst du das Evangelium an, dann wird er dir begegnen als dein Erlöser, als dein Befreier, als derjenige, der mit dir die Ewigkeit verbringen möchte. Gott segne uns in diesem Nachdenken und wir schließen mit einem Gebet ab. Lass uns dazu aufstehen.